Warum fliegt die deutsche und die österreichische Spitzengastronomie weit unter dem internationalen kulinarischen Radar?
Oder sind wir in Wahrheit eigentlich eh viel besser unterwegs, als es der Anschein hat?
Herzlich willkommen beim Rolling Pin Podcast, der Ort für die spannendsten und kreativsten Köpfe, die heißesten Debatten und die besten Einblicke aus der Welt der Gastronomie.
Mir gegenüber sitzt unser Chefredakteur Johannes Stühlinger.
Und mir gegenüber Jürgen Pichler, Gründer und Herausgeber des Rolling Pin. Und wir beide treffen uns regelmäßig für Rolling Pin Unplugged, um über die spannenden Themen, die die Branche bewegen oder bewegen sollten, zu reden. Und dafür haben wir nur, wie viel Zeit, Jürgen?
20 Minuten haben wir uns gegeben. In 20 Minuten wird es klingeln und dann kommen wir zum Ende. Also das heißt, 20 Minuten, das, was auch in Johannes und in meinem Kopf vorgeht, uns wirklich beschäftigt. Lieber Johannes, eingangs erwähnt, warum sind wir international mit deutschen Spitzenköchen und österreichischen Spitzenköchen nicht so vertreten, nicht so wahrgenommen? Sind wir, eine provokante These, schlicht und ergreifend zu feig am Teller? Fehlt uns die Handschrift? Ich habe mir eines rausgesucht, wir alle kennen die World's Fifth Best Restaurants.
Da muss man dazu sagen, jetzt kurz, der Jürgen sitzt da mit einer Serviette, stilecht, also die Mitschrift von Jürgen Pichler, eine Serviette. Viel echter geht's gar nicht.
Genau, vollgeschrieben.
Sie ist sauber übrigens.
Wir zeigen Sie das Bild, ja. Ich habe mir das heute rausgesucht, nämlich die World's 50 Best Restaurants. Wir haben einen österreichischen Vertreter, Heinz Reitbauer. Muss dazu sagen, der Heinz ist der dienstälteste Vertreter auf der Liste. Es gibt kein Restaurant in der Liste, das länger dabei ist wie der Heinz.
Also wir haben nur einen, aber den schon ewig.
Genau. Und der macht, brauchen wir gar nicht reden, Heinz Reitbauer, ein Wahnsinnsjob, ja. Platz Nummer 33. Dann gibt es einen Vertreter aus Deutschland, Jan Hartwig. Platz Nummer 50. Er hat sozusagen Tim Raue aus der 50 Best Liste rausgekickt. Ja? Mhm. Und dann gibt es noch weitere Vertreter auf der Liste, unter anderem Nobelhart und Schmutzig ist 59, Tim Raue ist 58, Tantris ist 73 und die Coda Bar in Berlin 79. Das heißt, das ist im Endeffekt die Aussage, wenn man sagt, die besten Restaurants der Welt, ein Österreicher, ein Deutscher unter den 50 Besten.
Das heißt, der Vergleich macht eigentlich dann den Unterschied, ne? Weil ich glaube, Japan hat 30, glaube ich, drauf.
Tut Südamerika, auch auf meine Serviette schauen, Südamerika ist wahnsinnig gut dabei und Asien ist wahnsinnig gut dabei. Also die besetzen wirklich die vordersten Ränge. Wir haben 5 Italiener, wir haben 9 Südamerikaner, wir haben 15 aus Asien. Also da siehst du, wo die Reise hingeht. Warum ist das so? Und jetzt sage ich eines gleich vorweg. Ich war im Dezember und im Jänner war ich in Bangkok. Wir waren in Peking und wir waren in Bangkok dreimal essen. Einmal Sorn, 3 Sterne, Potong und einmal bei Gagan. Alle drei eine unverkennbare Handschrift. Wirklich so etwas von großartig. Jeder seinen Stil. Ja? 3 Sterne, 2 Sterne und ich glaube 1 Stern Potong. Und ein unvergessliches Dinner. Was mich so stört, lieber Johannes, und vielleicht spiegelt sich auch das in der Liste wieder. Ich kann sie nicht mehr sehen. Diese konfierte Lachsforelle, den Saibling, den du in Perfektion und manchmal in Langeweile in den Sterne-Restaurants in Österreich und Deutschland bekommst, so austauschbare Teller. Wir haben uns einmal den Spaß erlaubt, Food-Fotos herzunehmen und versucht zuzuordnen, welchen Spitzenkoch im deutschsprachigen Raum gehört der Teller. Bis auf dem Raue und Coda hatten wir keine Möglichkeit, es zuzuordnen. Alles schaut gleich aus. Handwerklich perfekt. Geschmacklich wahrscheinlich großartig, aber langweilig vor den Herren und austauschbar. Wenn du die Großen diese auf dieser Liste anschaust, hat jeder seine Handschrift. Du siehst sofort, was los ist. Ist es das? Sind wir zu feige? Trauen wir können es, so jetzt wir, ja, die deutschsprachige Gastronomie könnten es, aber trauen wir es dem Gast nicht zu?
Das ist, glaube ich, die Kernfrage, oder? Ist es ein vorauseilender Gehorsam, dass man sagt, wir wollen etwas machen, was wir versuchen zu antizipieren, dass es dem Gast schmeckt? Oder fordern wir und überfordern wir vielleicht einen Gast auch? Ich glaube schon, und gerade wenn ich mir die österreichische und gerade die Wiener Szene anschaue, gibt es schon so dieses nicht sonderlich mutige Gastsein. Ja? Der Gast, der so nach dem Motto, was er nicht kennt, frisst, dann sagt man in Österreich, Das erlebe ich schon. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen ein Bumerang dafür ist, dass die Spitzengastronomie vielleicht gar nicht so an ihre Grenzen geht oder besonders edgy wird, weil sie nun keinen Abkauf sinngemäß. Ja? Ist das so ein Kickback-Effekt, oder?
Also ich glaube, der Gast geht mit. Ich glaube, wir haben drei Arten von Gästen. Ja? Bleiben wir jetzt im Feindein. Ja? Thema, kann man auch reden, verdient man mit Feindein? Wo ist die Zukunft der Gastronomie? Soll dein eigener Podcast sein, lieber Johannes. Ja? Aber wenn du in der Spitzengastronomie bist, das ist meins. Es ist, wenn du jetzt in die Oper gehst, dann wirst du einen Spitzensänger nehmen, was Außergewöhnliches. Für mich einer der schönsten Essen und unvergesslichen Essen. Ja? Und wir essen ja beide durchaus anständig und brav. Aber in der Regel gehst du nach Hause und dann weißt du am nächsten Tag nicht mehr, was du gegessen hast. Es hat dich nichts berührt, weder von der Stilistik her, von der Inszenierung her. Es ist nur handwerklich perfekt gemacht. Ich kann das nicht mehr hören, wir kochen regional und saisonal. Yo, no, denn na. Wir atmen auch Luft. Das ist nicht selbstverständlich irgendwie auf einem gewissen Niveau. Ja. Aber für mich, Alchemist, Munk, ich kann dir wirklich, das ist jetzt dann 3 Jahre her zu meinem Geburtstag, weil ich bin, ich kann dir jeden Teller noch sagen. Ich war so geflasht, nicht nur von der Geschichte, sondern vom Handwerk, von der Inszenierung. Letztes Jahr war ich zu meinem Geburtstag, wir sind meistens Geburtstag weg, ja. David Munoz, Madrid, ja, 3 Sterne. Was kann man sagen, die Leute sagen immer 3 Sterne, verlieren sie nachher den Mut. Der Munoz hat definitiv nicht seinen Mut verloren. Es funktioniert trotzdem. Unfassbar, wie der den Gast im Endeffekt in eine Richtung bewegt hat mit seinen Gerichten, weiß ich 80% noch. Und die Leute dort saßen, waren auch genauso begeistert wie ich. Ja? Und auf der anderen Seite gehst du in einen 3-Sterne- oder 2-Sterne-Laden und das ist unglaublich langweilig und austauschbar. Das meine ich damit. Es geht, es wird vom Gast angenommen. Jetzt kann man vielleicht, Madrid ist eine Weltstadt, was in Kopenhagen ist, Kopenhagen ist eine Foodie-Weltstadt. Ja?
Wurde eine durch diverse bewusste Maßnahmen, muss man auch genau sagen. Wir haben sich dorthin entwickelt. Ne?
Und Noma, jetzt kann man sagen, ja, Fermentation hin. Aber mit was ist er bekannt worden? Mit irgendwelchen lebenden Garnelen oder Ameisen oder jenes? Er hat sich getraut und er ist kaufmännisch erfolgreich auch geworden. Und das ist es. Mir fehlt einfach der Mut. Alle, finde ich, trauen sich nicht mehr zu machen, weil sie sagt, der Gast toleriert es nicht. Dann hast du halt ein mutiges Menü und eins für unmutige Gäste. Aber traut sich mehr, können und tun was. Und deswegen nimmt uns keiner wahr, weil wir keine Geschichte zum Erzählen haben.
Da gebe ich dir recht, aber gleichzeitig, gerade wenn du den Rasmus Munk näher nimmst, der sicherlich gerade besonders aufwendig und auf alles, für alles Sinn erlebbare Kulinarik macht, der hat im Hintergrund auch jemanden, der sagt, ich glaube an dich, es gibt dafür ein Budget und das nicht zu knapp, let's go. Ja? Das heißt, der Rasmus konnte sicher freier denken, als er sein Konzept entwickelt hat, als jemand, der in München, Frankfurt, Wien sitzt und sagt, okay, ich habe alle meine finanziellen Möglichkeiten mit der Bank ausdiskutiert und damit kann ich jetzt was machen. Das muss aber funktionieren, weil sonst bin ich pleite. Dass der nicht so mutig sein wird, liegt in der Natur des Menschen auch. Und ich kann das auch verstehen. Du musst schon ein bisschen auch geisteskrank sein, wenn du sagst, ich habe keine Kohle, aber ich gehe voll aufs Ganze. Also das hat schon eine Relevanz. Und ich glaube, es gibt in unserer Welt, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, auch zu wenig Menschen, die sagen, die das als eine Art von Mäzenentum vielleicht so gesehen, als, ich weiß, es hat mit Kunst per se nicht viel zu tun grundsätzlich, aber vielleicht ist der Zugang, kann er schon sein, ich will jemanden unterstützen, der was Spannendes auf die Beine stellt. Das haben wir das in Österreich? Kennst du jemanden?
Hanger 7 soll betriebswirtschaftlich, das ist schön rechnen, kostendeckend sein, aber ich bin ganz bei dir, bitte nicht auf Mäzenen verlassen. Jeder und das Schlimmste ist immer, wenn ein Koch mit viel Leidenschaft Gastronom wird, ein Koch ist eine kreative Seele und meistens, gibt Ausnahmen, ein schlechter Rechner, schlechter Betriebswirt, weil er immer diese extra Meile geht, wir nehmen noch das bessere Produkt und noch hier, ja, dass er gar nicht toleriert oder bezahlt werden kann von einem Gast. Ich bin kein Fan von Mäzenentum, Gastronomie soll ein Geschäft sein, du sollst gutes Geld damit verdienen, ja, und wenn du das gescheit machst, dann hast du halt einen Laden, der wirklich auch der Flagship ist, wo du wirklich sehr kreativ sein kannst, dann hast du halt andere Läden, wo du das Geld verdienst. Ja? Und das ist die Idee dahinter. Aber du musst für etwas stehen. Jetzt zum Beispiel ein Max Stiegl her. Ja? Ja. Wir haben jetzt in Österreich, der Max steht für Innereien. Der ist provokant, der hat seine Fans, der hat seine Hater. Aber er steht für etwas und ist in dem, was er tut, sehr erfolgreich. Und das fällt mir. Der Rest, ich habe einen Stern und das gefällt mir und ich bin vielleicht irgendwo am Land und deswegen gehen wir essen. Ich kann mich erinnern, ich komme aus der Gastronomie, ich habe Kellner gelernt, damals gab es das Wort Restaurantfahrer.
Jetzt verstehe ich die Serviette nur viel besser. Ich habe Kellner gelernt, alles klar.
Und wir haben damals, wenn man 17 Jahre war, unser Geld zusammengelegt und sind das einzige Haubenrestaurant hier in Graz gegangen, der Bichlmeier. Und das war für uns, wow, heute ist eine Haube ja nichts mehr. Ja? Jetzt noch eine Wahrnehmung. Wir haben ja Gott sei Dank, muss man sagen, in Österreich seit letztem Jahr Michelin wieder zurück. Wir haben in Österreich, pass auf, haben wir 82 Betriebe, die einen Stern bekommen haben. Wir haben 2 3-Sterner, Heinz Reitbauer und Amador. Wir haben 18 2-Sterner und wir haben 1-Sterner. Also 2 3-Sterner, 18 2-Sterner und 62 1-Sterner und 43 Bips. 82 großartige Betriebe, ja. Das ist nichts mehr Besonderes. Weißt du, was ich meine? Früher war Haubenbetrieb, da hast du nur schön gemacht, hast du so Chor angezogen. Es hat sich alles verändert. Also es geht um ein gewisses Profil. Du hast ein Produkt zu verkaufen als Koch, als Gastronom, ein Alleinstellungsmerkmal, ein USP, warum der Gast zu dir kommen sollte. Und heute, und darum glaube ich, wird es 3 Arten von Gastronomie geben. Es wird die Casual, also wir gehen jetzt Pizza essen, Johannes, da gehen wir auch die beste Pizza essen. Ja? Dieser Mittelbau, der wird einfach sterben, ja? Der halt nicht ein gutes Wiener Schnitzel machen kann. Weil, und da ist auch Corona und alles drum und dran, auch TV-Sendungen unter Anführungszeichen dran schuld, man weiß, wie man ein Schnitzel souffliert, ja? Du kannst nicht mehr in so eine Pappe rausbacken in der Fritteuse. Das wird Gott sei Dank um die Ohren geschmissen. Ja? Außer jemand, der um 7,90 Euro das essen will. Aber das ist die Zielgruppe, ich muss satt werden. Ja? Aber du, wenn wir essen gehen, da wollen wir den besten Burger haben, wir wollen die beste Pizza haben. Das heißt, entweder wirst du in einem Bereich sehr gut, ja, dann hast du, glaube ich, die
Spezialisierung sozusagen.
Absolut. Ja? Die gute Wirtshausküche, die da kommen, das muss, aber da ist das für mich eines der schwersten Sachen. Du kämpfst ja gegen die Oma, du kämpfst gegen die Mama, weil die Mama hat den besten Schweinsbraten gemacht und die Oma das beste Sauerkraut. Schwierig, aber das wird kommen. Und dann bist du oben in diesem Spitzensegment. Wir haben 82 Betriebe, die einen Stern haben, ja? Die kämpfen gegeneinander. In Österreich. Wir haben 341 Betriebe in Deutschland mit mindestens einem Stern. 12 3-Sterner, 47 2-Sterner, 282 1-Sterner. Das ist nichts mehr Besonderes. Es ist großartig, aber es ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr.
Weißt du, was tatsächlich auch ist? Wir haben in der Relation zu anderen, zur Welt, international, haben wir eigentlich relativ viele Sterne, sogar in Österreich, jetzt auch endlich wieder, und auch in Deutschland. Aber was wir haben, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, wir haben sehr wenige 2- und 3-Sterner im Verhältnis zu der Sternezahl. Was ja genau für diese These spricht, dass wir dann dort in der Spitze, wo es wirklich edgy sein soll und besonders sein soll sozusagen, da haben wir zu wenig Mut. Und das ist schon auch eine Sache, die immer wieder, die ich glaube, dass eine Rolle spielt, warum die Mut vielleicht auch fehlt. Nicht nur, weil die Leute zu feig sind, sondern auch, weil wir sowohl in Österreich als auch in Deutschland unglaublich viel Bürokratie haben. Nirgendwo in der Rest der Welt haben wir so viele bürokratische Einschränkungen, was du alles nicht darfst und was du alles beherzigen musst, um das zu dürfen. Ich habe nur mitgekriegt, wenn du denkst, Dubek in Wien, der nur auf Feuer kocht, by the way, 2 Sterne hat, auch mit seiner ganz eigenen Linie, der ist schon auch sehr besonders, USB, was er macht.
Genau.
Nur wie lange die mit den Behörden zu tun hatten, wie viel die tun mussten, um das möglich zu machen, dass sie ihren 7-Meter-Ofen da platzieren können und betreiben dürfen, das hat sie an die Grenzen gebracht damals. Das kann ich mich erinnern, dass die Gespräche mit ihnen. Ich glaube, dass das tatsächlich in Deutschland und in Österreich uns im Weg steht, dass man für alles und jeden kleinen Mist Genehmigungen brauchen.
Jetzt bin ich aber Unternehmer und ich bin da, etwas zu unternehmen. Verstehst du, es kann natürlich mürbend sein, wenn du einen Ofen hast, aber das hindert ja nicht daran, dass ich diese konfierte Lachsforelle oder den Saibling andauernd serviere. Wir sind ein Land der Innereien.
Ich glaube, du bist geschädigt.
Ich bin geschädigt. Ich schwöre dir, wenn ich essen gehe, von 10-mal habe ich den irgendwo drauf. Ein per se ein gutes Produkt, aber warum denn, um Gottes Willen? Ja, wir haben Innereien, wir haben etwas. Vor kurzem ein Gespräch geführt mit einem Sternekoch. Ich würde so gerne in seinem Menü Käsekreine einbauen. So, endlich, das Einzige, was die Leute erinnern würden, traut er sich nicht. Ja? Wie gefällt das Michelin? Scheiß doch drauf. Ja? Die Leute, du findest durch Michelin-Siedlich, das hat auch gut getan, internationale Gäste, aber die Leute müssen was mitnehmen und der Käsekreiner, das nimmst du mit. Ja? Und das sind Geschichten letztendlich. Da komme ich hin, nachher zum Letzten, was ich sage, es wird überbleiben ein paar Leute, das ist großes Theater. Das ist nicht nur Essen gehen. Da gehst du nicht einmal im Monat hin. Ja? Aber es ist auch zu teuer ist dann für jemanden und weil es ja nichts mehr Besonderes ist. Ja? Und ich finde ja, das, ich ertappe mich selber dabei, weil ich gerade da jetzt ein Cover auch sehe von Munk, aktuell in unserer Cover-Star ist Munk. Ich war dort vor 2 oder 3 Jahren und ich weiß nicht, ob ich nochmal hingehe. Warum? Weil es so großartig war. Ich weiß jetzt, wie es ihnen ausschaut. Ich weiß nicht, was passiert. Das Menü wird sich geändert haben. Aber dieser Überraschungseffekt ist weg. Und das habe ich oft, was es dir geht. Dann gehst du zum zweiten Mal über, beim Disfruta, glaube ich, 3, 4 Mal essen. Beim ersten Mal aber wie begeistert. Beim zweiten Mal habe ich schon gewisse Sachen gekannt. Ja? Und da verlierst du irgendwann dieses kindliche Überrasch mich. Und das braucht es, glaube ich, in dieser absoluten Top-Liga. Und soll es im österreichischen und deutschen Sprachraum Österreich 3 oder 5 sein und in Deutschland sind es 10 sein, die das Entertainment mitbieten, damit man nicht, dass du singst am Teller. Ja, und bitte erklär mir auch nicht, dass das Bio ist und dass das die Rübe von der Oma ist. Das ist mir ziemlich wurscht. Lass mir einen schönen Abend haben mit Dingen, die ich mir merken kann, wo ich erzählen kann. Das ist wie ein Opernabend für mich oder Theatervorführung. Und das hat nichts mit Bürokratie zu tun, lieber Johannes. Es hat mit Kreativität und mit Mut zu tun. Und ich verstehe das, jetzt hat jemand einen Stern, dann möchte er vielleicht einen zweiten und den möchten auf gar keinen verlieren. Sie verlieren leider Gottes den Mut und die Eier. Etwas. Ich finde am schönsten, finde ich immer 1 oder 2 Sterne, wo man sagt, wunderbar, der hätte auch 3 verdient. Ja? Ich verstehe es mit 3 das halten musst und willst, weil sonst ist es immer schwierig, downgraded zu werden. Aber noch einmal, das Kreative ist wichtiger als wer sterben, weil deswegen kommen die Leute wieder.
Da bin ich bei dir. Gleichzeitig ist es allerdings schon, also ich will jetzt da nicht die Leute in Schutz nehmen, die zu wenig Mut haben. Ich glaube, dass Mut ganz wichtig ist, ihn zu fördern. Aber ich möchte auch auf die Gästestruktur eingehen. Tatsächlich hast du, ich habe mir die Zahlen ausgehoben, du hast in Deutschland werden 247 Euro im Schnitt bezahlt für ein Fine-Dine-Menü, in Österreich 230 Euro im Schnitt und bitte in Dänemark werden 404 Euro im Schnitt für ein Spitzendinner bezahlt. Ja? Sprich, ich glaube einerseits, dass wir in unseren beiden deutschsprachigen Gegenden Österreich und Deutschland zu feig sind, geile Preise abzurufen. Und gleichzeitig die Leute aber auch sagen, na, das zahle ich nicht, bin ich nicht bereit zu zahlen und dann auch ausbleiben. Ich weiß, dass schon der Heinz Reitbauer seit Jahren, schon sein Vater hat schon damit angefangen und sagen, wir müssen teurer werden, wir müssen teurer werden. Ich glaube, dass wir einfach zu günstig sind, um auch uns Mut leisten zu können am Ende des Tages.
Ja, aber dann habe ich doch bitte doch das mutige Menü und dann bitte auch das Menü, wenn es meinen Gästen nicht zutraut. Aber zum Schluss geht ja auch um die, du hast irgendwann einmal gesagt, einen schönen Satz, Kulinarik ist nicht Teil im Endeffekt einer Tourismusstrategie, es ist die Tourismusstrategie, oder?
Ja, damit hat sich Dänemark nach vorne geguckt, dass es gesagt haben, es ist nicht sozusagen unser Add-on zu unserer Tourismusstrategie, sondern Kulinarik. Deshalb kommen die Touristen. Genau. Und das haben wir, glaube ich, 70% der Touristen in Kopenhagen sind wegen dem Essen.
Genau. Und da schaut man sich die Stadt an, ja, die auch schön ist, aber de facto fliegst du nicht. Sind wir vielleicht ein bisschen Freaks, die grundsätzlich sagen, ja, wir fliegen nach London wegen dem Essen, wir schauen uns London oder was immer noch an. Ja. Aber ich glaube, es wird immer mehr und von denen kannst du auch gut leben. Und dann brauchst du deine Homebase, Menschen, die halt einmal im Monat wieder kommen und da gibt es ein anderes Menü. Aber nur so, und ich glaube, darum dreht sich jetzt dann, wie komme ich in der Wahrnehmung als Journalist, egal wie ein Influencer, braucht immer Spitzen, wo er sagt, wow, das ist schräg. Ja. Ob das beim David Munoz noch mit einer Paella, mit dem Hasenhirn, das er extra noch drauflegt, das merkst du dir, ja? Und ich sage, das ist vollkommen natürlich.
Das merke ich immer jetzt auch, ohne dass ich es gegessen habe.
Ja, es ist erzückend klein, muss man auch sagen, ja? Aber das sind Dinge, die du mitnimmst und die du auch als Journalist, wir sollten mal einen Podcast machen, wie kommt man in die Medien, wie kommt man in die 50 Best, machen ja?
Folge 3, würde ich sagen, oder?
Bitte, ja. Aber das ist das, was letztendlich, weil zum Schluss, Michelin macht das hochprofessionell, ja? Gar kein Thema, ja? Aber sie scheuen auch nicht davor zurück, wenn du kreativ bist, dir trotzdem Stern zu geben. Ja? Das Problem ist, der brave Gastronom oder Koch mit dem konfierten Saibling und mit der Lachsforelle, ja? die sagen, okay, das ist perfekt gemacht, aber es ist langweilig. Du zahlst für Entertainment in der heutigen Zeit. Ja?
Wir werden in den Shownotes vermerken, wie oft du in dem Podcast konfierter Saibling gesagt hast.
Bitte, und ich möchte, bitte für alle, die das hören, wenn ich esse, ich möchte keinen konfierten Saibling und keine Lachsforelle mehr haben, bitte. Und der Gast auch nicht mehr. Wir können das alle zu Hause machen, ja, wir haben das 1000-mal gegessen, es ist nichts mehr. Und wenn uns überrascht uns bitte, aber nicht mit einer Schatulle, die aufgeht und das kommt noch ein Trockeneisrauch, das habe ich auch schon 1000-mal gesehen. Und der normale Gast auch.
Aber tatsächlich, was schwebt dir vor, wenn du weißt, konfierten Saibling willst du nicht haben? Was, wie kann man sein Profil schärfen? Ja, Innereien, ist besetzt. Es ist ja nicht so leicht. Ich habe das sehr viele, das versuchen, es aber vielleicht dann nicht wahrgenommen wird, auch weil es zu feingliedrig ist, weil es zu sensibel ist, weil es zu intellektuell vielleicht auch teilweise ist.
Dann los es. Schlicht und ergreifend. Wenn es das nicht kannst, dieser Kreativprozess ist nicht ohne. Entweder spürst du oben mit oder lass es und dann machst du doch geile Wirtshausküche. Jetzt ernsthaft, ja? Du kennst es, wir sind nicht in Graz zu Hause, wir können über Berlin genauso reden, aber es gibt in Graz, das ist ein lieber Freund, der Herbert Schmidhofer, der macht nichts anderes wie verdammt geile Wirtshausküche. Ich glaube, seit 30 Jahren hat er irgendwie zwei Raum und das ist für mich Space, ein großartiges Schnitzel, Salzburger Nocken, die Hütte ist voll. Punkt.
So schöner Gastgarten, waren wir letztens essen dort irgendwas.
Ja, und warum? Also, das ist es. Und das ist sein Spielfeld. Ja? Und dort macht er am Abend da zwei Sitzungen. Und das ist es. Und da muss man nicht dort mitspielen mit diesen genannten oder den Top 50. Da steckt viel dahinter. Das sind Business-Konzepte. Mir geht es so darum, dass die Leute, wenn wir jetzt wahrgenommen werden als Österreich, dann musst du auch, jetzt ehrlich, Österreich-Werbung oder müsstest sagen, wir featuren die Zähne, ja. Das kann ein Stiegl sein, der das Thema X besetzt, in der Reihe, am Pauli Iwitsch, und so weiter.
Sowieso Influencertum, ja. Sozusagen, aber halt auf High-Professionellen.
Und mit denen fahre ich nach New York und dann nehme ich den mit und die besetzen etwas und die feature ich.
Schau, unsere 20 Minuten sind um.
Ach Gott.
Jürgen, wir müssen unsere Sitzung sozusagen vertagen. In der Wirtschaft.
Ja, pass auf, ich möchte kurz Werbung machen. Rolling Pin Convention Österreich, 8. und 9. Juni.
Juni.
8. und 9. Juni, danke vielmals. Ja. wo man ganz, ganz tolle Speaker live on stage erleben kann, die wirklich über die wir auch geredet haben. Und 28. und 29. September Convention Germany. Auch wenn wir gerade über den Munk geredet haben, Rasmus kommt wieder, es kommt Jamie Oliver und alles drum und dran. Mein Tipp ist, schnell Karten sichern. Jetzt gibt es noch Early Bird. Es ist fantastisch. Also das möchte ich dazu sagen. Da kann man die, von denen wir geredet haben, wirklich live sehen und ihre Ideen und ihre Philosophien.
Ich freue mich, Sie auf der Bühne auch interviewen zu dürfen teilweise, vor Publikum. Auch du, mein lieber Jürgen, musst dann zuhören. In diesem Sinne, ich freue mich auf die nächste Ausgabe.
Wir starten das, in 14 Tagen ist der Plan. Ja, ja, 14-tägig, ja.
Alle 14 Tage Rolling Pin Unplugged.
Ja. Wir sagen danke, dass ihr uns zugehört habt. Ja. Und wenn was dabei ist, schickt es bitte Nachrichten, wenn ihr Ideen, Wünsche habt. Wir nehmen das auf, wir versuchen halt einfach unsere Ideen zu teilen. Ob sie falsch oder richtig sind, ist uns ziemlich egal, sind unsere Ideen.
Genau, und in 5 Jahren machen wir unser eigenes Restaurant. Da kannst du zeigen, wie der konfierte Saibling wirklich ist.